Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig bei Neues aus der Klinikseelsorge. Sie hören nun die Folge 19. In dieser wie in den kommenden Folgen spreche ich mit dem Rabbiner Jehoshua Arends von der jüdischen Gemeinde Darmstadt in der Reihe Sterben und Tod in den Religionen. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com. Evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Lieber Rabbiner Arends, oder ich weiß nicht, wie ich es am besten ansprechen soll.
Ja.
Ja. Wie Sie möchten. Ja, herzlich willkommen hier im Podcast Neues aus der Klinikseelsorge. Ich habe ja so eine Reihe aufgemacht, Sterben und Tod in den verschiedenen Religionen. Dementsprechend geht es heute darum, wie bereitet man sich auf das Sterben, wie sieht nachher die Beerdigung aus im jüdischen Kontext, wie bereitet man sich darauf vor, wie bereitet man sich nach, auch als Gemeinde. Aber bevor wir da reingehen, wer ist Rabbi Arends?
Ja, also geboren und aufgewachsen bin ich ja in der Nähe von Frankfurt, also ich komme ja hierher ursprünglich.
Okay.
Bin dann allerdings nach dem Abitur zum Studium dann erst nach Norddeutschland, dann nach England. Mhm. Habe in England dann fertig studiert, internationales Management und europäische Studien. Habe dann in verschiedenen internationalen Firmen gearbeitet, als Marketingmanager vor allem in England, in der Schweiz, in Osteuropa. Mhm. Und habe dann, da ich immer sehr aktiv war in den Gemeinden, in den jüdischen Gemeinden, also das war unterschiedlich in der Jugendarbeit und als Religionslehrer und so weiter, habe ich mich dann entschieden, dass ich mir jetzt mal ein Jahr frei nehme und habe dann in Yeshivot, also in Talmud-Akademien in Israel studiert für ein Jahr und habe dann gesagt, doch, das ist interessant und mach da weiter und bin dann eben auf ein Rabbinerseminar in Israel, wurde dort ordiniert und war dann Rabbiner zuerst in Sofia in Bulgarien, dann in Zürich in der Schweiz und dann eben bin ich nach langer Zeit eigentlich wieder zurück nach Deutschland. Zunächst war ich in Düsseldorf Rabbiner und dann jetzt eben in Darmstadt.
Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie freut mich total.
Ja, gerne.
Ja, jetzt gehen wir mal in die Richtung unseres Themas. Wie bereitet sich ein Sterbender im jüdischen Umfeld auf den Tod vor?
Also ich weiß nicht, bestimmte Vorbereitung in diesem Sinn gibt es jetzt nicht oder nichts, was jetzt spezifisch jüdisch ist. Mhm. Ich glaube, was wichtig ist, am Lebensende ist ein bisschen bei uns die Medizinethik. Also das heißt, wie geht man tatsächlich damit um? Aus orthodoxer Sicht, ich bin orthodoxer Rabbiner, das ist natürlich auch noch wichtig. Da gibt es ja auch Unterschiede bei uns. Aber aus orthodoxer Sicht ist ja für uns die Halacha, also das jüdische Religionsgesetz, maßgebend. Das ist aber in der Medizinethik sehr liberal. Es sind zwar sehr alte Quellen, teilweise ja tausende von Jahren alt, aber wurden eben immer wieder angewendet auf die neuen Dinge, auch auf neue Technologien. Grundsätzlich bei uns gibt es einerseits die Heiligung des Lebens, ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, das Leben ist das Wichtigste. Dafür darf ich im Prinzip jedes Gebot brechen, um auch Leben zu retten. Auf der anderen Seite ist aber da auch die Halacha sehr pragmatisch und sagt, jetzt Leben um jeden Preis macht auch keinen Sinn. Also das heißt, es kommt darauf an, was bedeutet das? Das hat zwei Sachen. Das heißt also einerseits, dass man eine gewisse Qualität mit dem Leben verbindet. Und das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel gerade beispielsweise im Bereich von Krebs, wenn man da sehr starke Schmerzen hat, dann darf man Schmerzmittel jeglicher Art benutzen, um das Leben, was man noch so hat, auch noch zu verbessern, die Qualität. Das heißt also, selbst wenn man weiß, auch bestimmte Produkte, Medikamente, die mit Morphium zum Beispiel zu tun haben, die verkürzen das Leben, sagt man trotzdem, das ist in Ordnung, das darf man geben, weil eben die Schmerzen soll man lindern. Also das heißt, die Qualität ist auch entscheidend. Dann gibt es noch ein anderes Prinzip, das ist noch sehr wichtig, weil wir machen eine Unterscheidung zwischen Leben erhalten oder so etwas, das würde man vielleicht nennen, das Sterben verhindern. Das bedeutet, wir sollen Leben erhalten, aber das Sterben nicht verhindern. Also das bedeutet, wenn jemand in einer Phase ist, in der er am Sterben ist, und man würde dann zum Beispiel durch Maschinen oder anderes im Prinzip künstlich den Sterbeprozess aufhalten, in dem Sinne, dass diese Person eigentlich am Sterben ist und auch keine Chance mehr hat, wirklich ins echte Leben sozusagen zurückzukommen, dann sagt man, das macht man nicht, sondern da lässt man die Person sterben. Also das heißt, hier ist eben ein Ringen zwischen Leben erhalten und Leben bewahren, was natürlich ganz wichtig ist, aber auf der anderen Seite eben auch der Qualität des Lebens und eben dann den Sterbeprozess, wenn er dann am Ende da ist, eben nicht aufzuhalten. Aber natürlich sehen Sie jetzt schon, das ist extrem schwierig zu wissen, wann und wo ist das. Also das heißt, gerade in der Endphase ist also dann besonders wichtig, wenigstens für religiöse Juden, dass hier eine Koordination stattfindet zwischen einem behandelnden Arzt oder einem Krankenhaus und eben dem Rabbiner und dem Patienten und der Familie zusammen. Also diese Koordination, dieses Abwägen, wo ist was gegeben, wie ist was. Also das ist extrem wichtig am Lebensende. Ansonsten die Sterbebegleitung, ich glaube, die ist wahrscheinlich auch sehr ähnlich im Seelsorgerischen, wie das zum Beispiel bei den christlichen Kollegen auch der Fall ist.
Da bin ich mir nicht sicher, deshalb frage ich. Also in der katholischen Kirche haben wir ja zum Beispiel die Krankensalbung, früher sagt man die letzte Ölung. Ja. Im evangelischen und katholischen Bereich haben wir Abendmahl und Beichte. Okay. Wie ist das jetzt im jüdischen Bereich? Genau.
Ja, also wenn es dann ganz konkret darum geht, ich meine, ich habe auch gedacht, vorher vielleicht schon den Sterbenden zu begleiten. Also ich glaube, da ist es wahrscheinlich da ähnlich, mit, für die Familie da zu sein, für die Sterbenden, und die Themen sind ähnlich. Aber ja, beim letzten Mal, es gibt bei uns auch bestimmte einmal Psalmen und auch andere Texte, sogenannte Vidui, das ist also auch das Schuldbekenntnis, also ein Sündenbekenntnis, was man im Idealfall dann noch sagen soll. Also der Sterbende selbst, wenn er es nicht kann, dann macht das auch der Rabbiner oder ein Angehöriger für den Sterbenden, aber im Idealfall eben der Sterbende selbst. Also das heißt, auch da ist nochmal klar, da sind wir uns aber auch doch durchaus ähnlich, auch eben, dass man sich sozusagen da vorbereitet, dass man in die kommende Welt kommt und dann möglichst eben auch nochmal die Sünden, die man begangen hat und so. Also sozusagen, dass man da rituell rein drüben ankommt. Ja. Was dann sicherlich ein Unterschied ist, ist in dem Moment, in dem jemand stirbt. Das ist auch tatsächlich, unterscheidet sich stark. Also wir müssen jetzt hier auch nochmal sagen, also es geht natürlich vor allem auch um religiöse und observante Jüdinnen und Juden. Muss natürlich sagen, auch viele Juden sind eben sehr säkular und diese Riten sind für die nicht wichtig.
Das baut sich anders.
Aber was man traditionell machen würde, ist eben, dass man dann zum Beispiel eine Kerze anzündet, wenn jemand verstorben ist, dass man einen Spiegel sofort auch abdeckt, also auch schon im Krankenhaus. Dass man zum Beispiel dann den Leichnam möglichst, wenn es soweit es möglich ist, eben auch nie unbeobachtet lässt und so weiter. Also das heißt, es gibt so eine Art Totenwacht, die man auch hält, bis zur Beerdigung. Und die Beerdigung, und das glaube ich, ist ein sehr großer Unterschied, die Beerdigung ist bei uns sehr, sehr schnell. Also so schnell wie möglich eigentlich sollen wir beerdigen. Das ist nicht immer möglich in Westeuropa, weil unsere Tradition ist eben eine andere hier. Das heißt, natürlich passen wir uns da auch an. Das heißt, es gibt Abläufe, die Behörden müssen den Leichnam freigeben und so weiter. Es kann natürlich auch in einem Zweifelfall eine Obduktion geben. Obduktion ist etwas, was grundsätzlich wir ablehnen, weil eigentlich soll der Leichnam so bleiben, wie er eigentlich ist. Aber wenn das natürlich notwendig ist aus kriminaltechnischen Erwägungen oder anderes, darf das natürlich auch gemacht werden. Also es ist kein kategorisches Verbot. Es kann übrigens auch, manche Rabbiner sagen sogar, soll und muss auch Organspende geben. Mhm. Auch das ist ein bisschen komplexer, das Thema, aber grundsätzlich kann oder vielleicht sogar muss es so sein, dass man die Organe spenden soll. Dann wird das natürlich auch noch gemacht. In Deutschland ist es so, dass die Beerdigung, wenn alles gut läuft, vielleicht einen Tag später oder zwei Tage später stattfindet, bis das halt alles mit den Behörden durch ist. Mhm. In der Schweiz, wo ich vorher Rabbiner war, da sind die Behörden viel flexibler. Mhm. Die respektieren, dass es eine schnelle Beerdigung sein muss. Da wird teilweise eben genügt es da, wenn der Arzt dann den Todesschein ausgestellt hat, dass er schon beerdigt werden kann und sozusagen die Genehmigung auch vom Amt quasi post facto kommt. Da habe ich es auch schon erlebt, dass wirklich am Morgen jemand gestorben ist, am Nachmittag wurde schon beerdigt.
Okay.
Und warum ist das so? Also wahrscheinlich hat das natürlich damit zu tun, dass wir aus dem Nahen Osten kommen, ganz klar. Dort waren natürlich die Temperaturen andere und dann möchte man halt nicht, dass der Leichnam dann eben entsprechend schon mit dem Verwesungsvorgang anfängt, sondern es soll so früh wie möglich beerdigt werden. Eigentlich soll bei uns nicht in Särgen beerdigt werden, sondern auch in Tücher eingewickelt. Mhm. Das ist jetzt neu übrigens auch in Deutschland in manchen Bundesländern erlaubt. Also ich weiß, es war ja in Düsseldorf zum Beispiel, ja. Also in Nordrhein-Westfalen ist es auch erlaubt neu. Ist eher für die Muslime gemacht worden, aber das gilt theoretisch für uns auch. Zumal es jetzt ich jetzt keine jüdische Gemeinde kenne, die das tatsächlich macht. Aber was wir jetzt machen im Unterschied ist, es gibt nur einen ganz einfachen Sarg. Also das heißt, Särge werden so nicht ausgesucht, sondern da gibt's dann sozusagen einen Einheitssarg, der ganz schlicht ist, wirklich nur Holz, nichts anderes, und dort wird dann eben der Leichnam reingelegt und dann beerdigt, weil es eben normalerweise bis anhin oder in manchen Bundesländern immer noch so sein muss, aber man möchte eben das möglichst schlicht haben. Was ist die Beerdigung an sich, soll ich schon erzählen oder kommen wir
noch? Für mich ist eher nochmal die Frage, im evangelischen Bereich gibt es eine Aussegnung. Das heißt also, wenn zum Beispiel jemand im Klinikum ist jetzt gestorben und dann bekomme ich einen Anruf, beispielsweise aus dem Klinikum, der Herr Meier ist gestorben und die Familie hätte gerne eine Aussegnung. Ich denke, sowas gibt es auch im jüdischen Bereich.
Nee, was ist eine Aussegnung?
Eine Aussegnung, im Endeffekt ein... Ich bin mir jetzt vom Wort her nicht ganz sicher, ein Kaddisch. Wir sagen im Endeffekt, es ist am Anfang ein Votum da, es sind Psalmen da, es ist ein Gebet da, dass derjenige, wie er in die Gemeinschaft hineingeholt wird, Taufe, im Endeffekt aus der Gemeinschaft verabschiedet wird, mit eben halt im kleinsten Kreise, mit einem Segenswort, was auch der Familie hilft. Die Beerdigung kommt danach.
Ja. Nee, das haben wir nicht. Aber ich glaube, das liegt auch wahrscheinlich daran, dass wir keine Kommunion haben. Dann haben wir eben auch keine Exkommunion sozusagen. Also weiß nicht, ob es da... Aber sowas haben wir nicht. Das heißt also, was dann eben der nächste Schritt ist, ist tatsächlich dann eben die Beerdigung eben dort. Eben noch eine Segnung, eine kleine Zeremonie. Die Beerdigung im Judentum, muss man sagen, ist... sehr schlicht und sehr kurz eigentlich im Verhältnis, aber sie soll eben sehr respektvoll sein.
Ja.
Bei uns ist so, der Leichnam normalerweise, wenn er dann von den Behörden freigegeben wird, da wird die sogenannte Tahara gemacht, also das heißt eine Leichenwaschung.
Ja.
Da gibt es eine Chevra Kadisha, heißt das, heißt also eine eigentlich heißt es übersetzt eine heilige Gesellschaft.
Ja.
Das heißt also, das ist ein Verein aus Freiwilligen, die sich eben um alle Belange mit den Toten kümmern. Das heißt also, die Totenwaschung vornehmen und alles rund um die Beerdigung, dass das alles richtig gemacht und organisiert ist. Also natürlich gibt es heute ja auch normal das Friedhofsamt oder irgendeine Beerdigungsgesellschaft, aber eben praktisch dieser Verein schaut, dass die jüdischen Elemente sozusagen alle eingehalten werden, dass da alles stimmt.
Ist es im Endeffekt aus der Gemeinde eine Gruppe?
Ja,
richtig. Wo dann vielleicht 10 Leute dabei sind oder wie auch immer.
Genau.
Und die da in dem Moment eingeschaltet werden.
Richtig, richtig. Genau. Und das, es gibt sowohl eine Männer- als auch eine Frauen-Chevagadisha, das heißt also eben ein Teil, der für Männer zuständig ist, einer dann eben die Frauen natürlich für weibliche Leichname zuständig sind. Und die, das ist in der jüdischen Tradition wirklich eine ganz wichtige Stellung. Also das ist ein Freiwilligenamt, aber wird noch höher eingeschätzt als ein Vorstandsmitglied oder so. Also das ist was, was viel Respekt eben verdient, weil es natürlich auch keine leichte Aufgabe ist, natürlich auch einen Toten zu waschen, dann eben ins Totenkleid zu hüllen. Das heißt, also da gibt es ein einfaches Tachrichin, heißen die, Totenkleidung, die man anlegt. Also dass das eben alles gemacht wird. Und dann eben, wie gesagt, ist auch die Chevagadisha immer dabei bei der Beerdigung und schaut, dass auch dort alles funktioniert, wie es funktionieren soll. Genau. Also was, vielleicht kann ich noch sagen, auch dass eben eigentlich kein Sarg oder nur ein ganz einfacher Sarg genommen wird und dann eben auch diese Totenkleidung und so weiter. Es zeigt, im Tod gibt es keine Unterschiede mehr. Also das heißt, es spielt keine Rolle, ob jemand reich war oder arm oder sehr angesehen oder nicht. Der Ablauf ist im Prinzip immer derselbe. Es ist genauso kurz und schlicht, die Zeremonie, bei einem Reichen wie bei einem Armen oder Wichtigen, bei einem, in Anführungszeichen, unwichtigen Gemeindemitglied. Und eben auch, es gibt da eben keinen speziellen Sarg oder sowas, was nochmal einen Unterschied machen würde. Also da wird schon sehr darauf geachtet, dass das wirklich eingehalten wird. Es gibt eben auch in dieser Totenkleidung keine Taschen. Also man kennt ja den Spruch,
Das letzte Hemd
hat keine Taschen und das kommt tatsächlich auch daher.
Ja.
Also das kommt aus unserer Tradition, weil es hat natürlich keine Taschen, weil man kann nichts mitnehmen.
Und nun sind wir wieder an der 15-Minuten-Grenze mit dieser Sendung des Podcasts. Ich lade Sie ein, auch in der nächsten Folge mit Rabbi Arends dem Gespräch weiter zuzuhören. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung, entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge@stephanhund.com. Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen. Ihr Stephan Hund.